Heute sind wir zu viert. Herzlich willkommen bei Vergelt's Gott. Heute coole Ausgabe mal als Quartett und wir haben nämlich gefragt, die Christina Brandl-Bommer, die ist Pastoralreferentin bei uns in Neufahrn in der Pfarrei St. Franziskus. Christina, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass wir in deinem sehr schönen Büro sitzen dürfen.
Freut mich auch, dass ihr hier gekommen seid.
Und schon hier Kaffee gemacht hast. Das ist das schon natürlich, also, aber hier wird man immer sehr gut willkommen geheißen. Und Gertrud Ritter-Bille. Gertrud, du bist seit wie vielen Jahren Lehrerin?
Hier Religionslehrerin, über 25, fast 30.
Also ich würde sagen, das zählt auch für eine gewisse Erfahrung und du bist ja auch sehr aktiv in der Gemeinde und hältst ja auch selber Wortgottesdienste.
Mhm.
Wortgottesdienst heißt kein Abendmahl, oder? Das ist der größte Unterschied.
Wortgottesdienste sind bei uns mit Kommunionfeier. Aber wir haben ja den Tabernakel, Anna.
Ja, das
heißt,
weiß
wir, ich. Wir machen keine Eucharistiefeier, sondern wir holen die Eucharistie aus dem Tabernakel.
Und das ist erlaubt sozusagen.
Mit Kommunionfeier. Ah, genau.
Okay. Aber und eine Messe, was ist dann der Unterschied zum Wortgottesdienst?
Die Messe ist.
Okay, wir wollen jetzt nicht so lange abschweifen. Aber du darfst Gottesdienste halten, sehr schön.
Die Messe jetzt, um das ganz kindlich zu erklären, es ist, wenn der Jesus dann, also wenn das Brot gewandelt wird.
Okay. Und im Tabernakel ist es schon gewandelt.
Wir sind praktisch eine Fortsetzung der Eucharistiefeier, indem wir.
Das schon gewandelte Brot.
Dann wieder.
Aber ist ja auch nicht schlecht. Okay, und jetzt sind wir schon mitten im Thema drin, weil unser Thema soll sein, was dürfen Frauen in der katholischen Kirche und eben prominent Maria 2.0 und so die Forderungen. Und das könnt ihr uns natürlich viel besser erklären als das, was wir uns schon angelesen haben. Christina, was ist das Wichtige an Maria 2.0?
Das Wesentliche ist, dass diese Frauen sich in einer Region, wo noch sehr viel weniger möglich war, wie bei uns hier in Neufahrn, dass diese Frauen einfach sich damit beschäftigt haben, dass mit dem Missbrauch in unserer Kirche so viel Unglaubwürdigkeit und so viel Intransparenz stattfindet und dass sie damit nicht mehr mitgehen wollen. Und sie sagten, wir Frauen, die wir ja eigentlich die Kirchen, die Gemeinden lebendig halten, wir wollen einen anderen Führungsstil, wir wollen eine andere Transparenz und wir wollen Teilhabe, und zwar gleichberechtigte Teilhabe, gleichwertige Teilhabe. Und wir wollen gerne, dass es einfach auch Breitenwirkung hat. Und ich glaube, sie waren sich selber nicht ganz klar, dass sie so einen enormen Stein angestoßen haben. Zuerst haben sie nur eingeladen, deutschlandweit sich vor den Kirchen zu treffen und nicht mehr in den Kirchen, sondern vor den Kirchen ihre Feiern zu halten. Und da haben wir zum Beispiel in Neufahrn festgestellt, das wäre irgendwie nicht stimmig für uns. Aber was wir übernommen haben, ist der weiße Schal. Das Zeichen des Neuanfangs in unserer katholischen Kirche und sozusagen sich nicht mehr mit Blut befleckt durch den Skandal des Missbrauchs weiter zu bewegen, sondern eben einen Neuanfang zu wagen, wurde eingeladen, einen weißen Schal zu tragen. Das haben wir hier in Neufahrn übernommen. Mit der Bitte in einem offenen Brief mit der Bitte an Kardinal Marx, Diakoninnen zuzulassen. Wir wissen, dass er das nicht allein entscheiden kann, aber dass er einfach merkt, Mensch, an der Basis, auch bei uns, ist ein Aufbruch und ist ein nicht mehr nur Schweigen, wie die Kirchenoberen umgehen mit der eigentlich längst notwendigen Reform. Und wir haben über 700 Unterschriften sammeln können, dass es eine Möglichkeit, also einfach Ausdruck, wir wollen Diakoninnen. Frauen, die, anders als bei euch in der evangelischen Kirche, dürfen eben in der katholischen Kirche Diakone, männliche Diakone, Hochzeiten,
Die Beichte nicht. Taufe
und Hochzeiten. Das können wir auch.
Das dürft ihr auch.
Das ist also kein Sakrament. Also wir haben die 7 Sakramente und da ist sozusagen, wir dürfen als Frauen allen zuarbeiten und vorbereiten, aber kein Sakrament halten. Und da ja Hochzeit eigentlich ja nur die Kirche begleitet nur. Es ist nur Beistand. Ja? Die beiden Ehepaare spenden sich das Sakrament. Also warum sollte dann nicht eine erfahrene verheiratete Frau, so wie es der erfahrene verheiratete Diakon bei uns darf, eine Hochzeit
halten dürfen,
dürfen oder eben eine Taufe?
Ja.
Ja, als Mutter von 5 Kindern, Gertrud, fände ich, wärst du eine hervorragende Täuferin.
Ja. Taufende. Taufende, ja, da, ja, genau. Ja. Da bin ich
ja,
sicher.
Ich bin da jetzt nicht so mega. Also ich wohne in Neufahrn. Ich bin für mich persönlich total zufrieden, wie es mir hier geht. Also das ist mein Problem nicht. Aber ich kann nicht hergehen und sagen, mir passt es. Und ich habe aber schon Frauen erlebt, wo ich das Gefühl hatte, die sind zum Priestertum berufen. Also ich nenne jetzt keinen Namen, aber Leute, die dran zerbrochen sind.
Mhm.
Weil die einfach mit dem Beruf, weil die einfach dran gelitten haben, weil sie viele Dinge nicht. Für mich persönlich, wie gesagt, bin zufrieden. Ich bin Religionslehrerin, das Wichtigste. Ich habe immer recht, passt. Ja. Und wie gesagt, es gibt Menschen, die dran zerbrechen in der Kirche, also Frauen, die dran zerbrechen.
Ist es nicht auch so, dass eure Kirche dran zerbricht? Also ich meine, wir haben auch Austrittszahlen, schon klar, aber ist es nicht auch so, dass es einfach die Mitglieder der katholischen Kirche schon auch zu, weiß ich nicht, 70%, 80%, 90% fordern, dass das irgendwie schon klar, dass das nur in der deutschen katholischen Kirche so ein Thema ist oder Europa vielleicht und nicht auch in der Weltkirche, aber ist es nicht auch was eigentlich auch sonst dazu führen wird, dass es irgendwie in ein paar Jahren, Jahrzehnten irgendwie die Leute sagen, dass das einfach so von Anno Domino, das wollen wir nicht mehr?
Ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber die Kirche war schon öfters am Rande des Zusammenbruchs.
Das stimmt.
Aber sagen wir mal, weil du gesagt hast, wie hängt das alles zusammen? Also es gibt ja immer so dieses Ja, also in der katholischen Kirche, es ist nicht wesentlich mehr Missbrauch in der Gesellschaft.
Mhm.
Und das ist ein schönes Argument, aber es geht halt daneben. Weil das ist genau, und darum geht es in der Sache, weil Was ist die Kirche? Die Kirche ist, was erwarten die Menschen von der Kirche? Die Menschen erwarten von der Kirche, dass sie ethisch handelt. Ich meine, die Kirche geht her, macht Vorschriften, interessante Vorschriften und so weiter und dann stellt ethische Forderungen und das erwarten die Menschen auch von der Kirche. Und dann sehen sie, wie die Kirche mit dem Thema Missbrauch umgegangen ist. Und dann geht man her und sagt von der Kirche her, naja, das sind nur Einzeltäter und das habe ich schon gesagt, wir suchen uns jetzt einen guten Anwalt und dann kommen wir da raus und wir haben damit nichts zu tun, das hat mit Kirche nichts zu tun und die Menschen empfinden halt die Kirche unglaubwürdig und zwar in ihrem ureigensten Feld. Also ein Sportverein, wenn was vorfällt, der ist nicht ethisch unterwegs.
Mhm.
Ja? Oder die Gesellschaft. Aber die Kirche ist ethisch unterwegs. Die Kirche redet von Jesus. Die Kirche redet davon, dass Jesus uns im Geringsten unserer Brüder und Schwester begegnet. Und wenn es dann zum Schwur kommt, interessiert uns der Geringste der Brüder und Schwester nicht, sondern nur der geliebte Mitbruder oder der angesehene Pfarrer, der jetzt leider Gottes einen kleinen Fehler gemacht hat. Und das glauben die Menschen halt nicht mehr und das ist das Problem.
Darf ich was ergänzen? Was ich da so schade finde, sind eben, ich denke, das sind vielleicht 5%, die aber das Sagen haben, wie ein Wölki oder manche andere, die eben eher vertuschen wollen. Ratzinger hat da entscheidend Fehler gemacht in unserer Diözese, als er hier Bischof war. Er hat so dazu beigetragen, es zu vertuschen und Menschen in Garching an der Alz oder so, Priester einzusetzen und einfach die Ernsthaftigkeit dessen überhaupt nicht erkannt. Und was mir so weh tut und was ich eben auch glaube, was zu Maria 2.0 beigetragen hat, dass es so viele tolle Menschen in unserer Kirche gibt, die sich super einsetzen, die wirklich einen unwahrscheinlichen Kraftaufwand, Liebesaufwand, Zärtlichkeit in diese Botschaft Jesu stecken und das ärgert mich so, dass das so verraten wird durch einige, die halt mehr in der Presse auch sind. Von wem? Von unserem Kinderbibelwochenende, wo wirklich tolle, tolle Impulse ausgehen. Das erreicht halt hier in Neufahrn, aber ich glaube, da wären so viele begeistert, dass das auch Kirche ist. wir bräuchten mehr YouTuber noch in unserem also, ja, die das Positive in unserer Kirche.
Ja. Aber das hilft alles nichts. Das hilft alles nichts, weil du kannst das nicht ausgleichen. Du kannst nicht sagen, ja, wir haben Positives. Das ist einfach, das geht nicht. Wir haben Positives und wir haben. Natürlich gibt es Positives in der Kirche. Aber das Positive ist dann immer Kirche und das Negative, das sind irgendwelche Einzelfälle. Das ist dieses Denken. Also nicht von dir, sondern von. Ich nenne jetzt keine Namen, weil es einfach unfair ist. Also es ist nicht der Marx, an den ich denke.
Also ich glaube, viel, was da auch dahinter steckt, so wenn ich jetzt aus der Außenperspektive vielleicht darauf schaue, ist auch, dass die Kirche sich ja eben als diese moralische Instanz sieht und die Institution sich schützen möchte, dass sie moralisch bleibt, oder? Könnte das ein Teil des Problems sein, dass man sagt eben, das ist ein Einzelfall, aber die Institution selber ist ja trotzdem von Jesus eingesetzt?
Mhm. Weißt du was, Floria? Das muss ich mir gerade an Bertolt Brecht, Galileo Galilei, erinnern. Dieses tolle Gespräch mit dem Kardinal, wo der Kardinal dem Galileo unwahrscheinlich plausibel erklärt, warum seine These nicht wahr sein darf.
Ja, das stimmt.
Weil ja so viele Menschen dadurch erschüttert werden würden. Mhm. Und es war mit bestem Wissen, Gewissen von diesem Kardinal, dem Galileo erklärt, warum das nicht wahr sein kann.
Ja.
Oder wenn ich mich an das erinnere, und ich glaube, manche denken heute auch so. Also man kann doch das nicht strafrechtlich verfolgen, wenn da ein Verbrechen geschieht, weil es würde ja dann das Ansehen der Kirche geschadet. Durch diese Vertuschung, ich glaube, denen ist überhaupt nicht klar, was durch die Vertuschung noch ein viel größerer Graben entsteht. Und wenn du sagst, eben Austritte.
Mhm.
Ich habe in den 80er Jahren schon meine Arbeit geschrieben, Zulassungsarbeit als Pastoralreferentin zur Stellung der Frau in der Kirche. Damals hatte ich schon einen Frauenkreis und wir haben gesagt, Mensch, die guten Frauen gehen, weil sie das nicht mehr aushalten. Ja.
Ja.
Und ich staune immer, was es noch für tolle Frauen gibt.
Das heißt, ihr fandet aber das ein gutes Zeichen, dass Kardinal Marx seinen Rücktrittsgesuch an Papst Franziskus geschickt hat.
Das war für mich halt so der Punkt. Ich habe das bis dahin, auch nicht so ganz verstanden. Aber da war für mich so der Unterschied zwischen der Position von Wölki und der von Marx. Der Wölki, der einfach sagt, ich kann da und da, also führt es zurück auf Einzelpersonen. Und der Marx, der das ganz klar an den Papst geschrieben hat, es ist ein systemischer Fehler. Er sieht hier einen systemischen Fehler und er hat sich gefragt, dass er Teil des Systems ist und hat praktisch als Zeichen oder vielleicht hoffentlich ernsthaft, also seinen Rücktritt angeboten, um klarzumachen, ich übernehme Schuld, aber nicht persönliche, sondern Schuld als Teil der Institution. Und der Papst schreibt zurück, der Papstbrief ist der interessanteste Papstbrief seit, aber er schreibt zurück, Bruder, du hast recht, wir haben gesündigt. Und wir ist die Kirche. Die Kirche hat gesündigt. Das schreibt der Papst zurück. Das schreibt nicht ich. Das hat der Papst geschrieben. Und er macht einen klaren Unterschied, den die Kirche grundsätzlich mal nicht macht, zwischen sich und Jesus.
Mhm.
Nämlich die Kirche selber ist nur deswegen heilig, katholisch, apostolisch, weil sie von Jesus erzählt. Die Kirche in sich ist nicht heilig und wir sind nicht die Guten. Gut ist nur Gott. Gut ist nur Jesus. Und das ist das, was er zurückschreibt. Das ist, er sagt, uns kann nicht die Medien retten, nicht das Geld retten, uns kann kein Anwalt retten, sondern nur Jesus, schreibt er zurück, weil wir gesündigt haben.
Ich habe den auch gelesen, so den heftig. Brief. Ist das so heftig? Weil ich habe den eher so empfunden, so als ich habe mir es gleich gedacht, dass er den Rücktritt nicht annimmt. Weiß ich nicht, ob sich das Kardinal Marx auch gedacht hat. Ich kann auf jeden Fall nicht drauf hoffen, schon klar. Aber ich habe mir gleich gedacht, der wird wahrscheinlich schreiben, naja, irgendwie bleib du da, weil wir brauchen wahrscheinlich ja eher, wenn dann dich, als die anderen und so. Und ich habe das nicht so als heftig empfunden, aber das war natürlich vielleicht auch zu verklausuliert für mich. Ist es so neu, das zu sagen, die Kirche, wir
weiß
haben
ich nicht.
Gesündigt?
Für mich war es irgendwie vielleicht genau in dem Moment, weil ist bei mir der Groschen gefallen, wenn ich mir gedacht habe, hey, wir wir sind nicht automatisch nur, du bist nicht automatisch gut, weil du in der Kirche bist,
ja.
Und
ja.
Du bist nicht automatisch gut, das muss ich jetzt umdrehen, wenn du die Kirche verlässt. Also du änderst nur deine Position, aber
ja, okay.
Die Leute gehen ja aus der Kirche raus, weil sie sagen, zu denen wollen wir nicht mehr gehören.
Ja.
Und die haben natürlich dann auch, die kann man verstehen, ja. Zu diesen Leuten wollen wir nicht mehr gehören.
Ja.
Aber du bist deswegen nicht automatisch besser. Das muss okay. Ich knallhart sagen.
Was okay. Mich interessieren würde, wie habt ihr das bewertet, dass er nicht zurücktreten darf? Hättet ihr euch gewünscht, dass er zurücktritt? Weil viele Menschen, gerade im Internet, haben sich darüber aufgeregt, dass wieder keine Konsequenzen gezogen werden, dass das Problem nicht behoben wird. Mhm. Und ich dachte mir, vielleicht ist es aber auch ein politischer Schachzug oder ein Schachzug vom Papst, sich vielleicht Verbündete zu schaffen. Menschen, die wirklich diese Einsicht haben.
Also ich glaube, der Papst hat sehr gut erkannt, dass wenn Kardinal Marx wirklich gehen würde, dass ganz eine wichtige Führungsperson, mhm. die zu Reformen fähig ist, mhm. in unserer Kirche fehlen würde. Dieses Machtvakuum wär fatal. Also ich denke, es kommt jetzt sehr darauf an, ob die Aussage, die Antwort von Kardinal Marx auf diesen Brief. Es darf nicht mehr so weitergehen.
Mhm.
Dass D-Taten folgen.
Ja.
Mhm. Darauf kommt es an. Ob dieser Schritt ernst gemeint war, ich weiß es nicht. Ich hoffe es, er hat zumindest als erster von der Amtskirche, ich unterscheide sehr Kirche und Amtskirche,
mhm.
Er hat sich als erster der Amtskirche mal als betroffen und berührt vom Schicksal der Opfer gezeigt.
Mhm.
Und dass er daraus Konsequenzen zieht. Ich fand es sehr interessant, dass er sagte, ein Journalist, der ihn fragte, er hat denn schon ein Bischof seinen Rücktritt angeboten.
Mhm.
Das hat ihm zu denken gegeben. Also das heißt, er ist erreichbar durch die Menschen.
Ja.
Während ich das Gefühl habe, andere Bischöfe, aber auch bayerische junge Bischöfe oder jüngere Bischöfe, wo es vielleicht kommt bei denen eigentlich an, was da passiert?
Ich habe mal, das ist natürlich aus evangelischer Perspektive immer ein bisschen schwierig, aber ich habe mal von einem Professor, der auch eben junge katholische Priester ausbildet, von dem habe ich über mehrere Ecken gehört, aber so viele Ecken waren es auch nicht, deswegen fand ich es ganz interessant, der gemeint hat, die jungen Pfarrer in der Ausbildung heutzutage, die sind eigentlich alle schon im Verhältnis ganz schön konservativ und vielleicht so ein bisschen extrem, weil das natürlich nur noch so wenige machen wollen mit dem Zölibat. Und ich weiß, von außen will man jetzt niemand da was vorwerfen, aber ich fand es ganz logisch zu sagen, naja, wer das heute noch macht und das auf sich nimmt, der muss ja schon sehr überzeugt sein von dieser Meinung und von dieser Weihe und von diesem Amt, da kam es mir jetzt relativ plausibel vor zu sagen, so der Nicht-Hardliner, der wird es wahrscheinlich gar nicht durchziehen, so diese Ausbildung und dieses Leben ohne Familie. Und ich meine, bei uns ist ja auch schon schwierig, Pfarrer zu finden, diesen Job noch machen wollen. Und wir haben, glaube ich, schon noch ein bisschen weniger.
Würde ich sagen, also mit steigender Semesterzahl sinkt die Anzahl der männlichen Studenten, würde ich sagen.
Der Lukas kam dann eines Tages nach Hause zu mir und sagt, Mama, ich will Pfarrer werden. Und dann sage ich zu ihm, ja, aber dann darfst du nicht heiraten. Ah, dann nicht.
Ja, genau.
Das war das Ende der Berufung.
Ja.
Also Lukas war da ganz klar und eindeutig, der wusste, dass er eine Frau braucht und damit war das Thema für ihn gestorben. Und Lukas wäre
ein toller Pfarrer. Ja.
Also wir sollten den Brief des Timotheus wirklich mehr unters Volk bringen.
Genau, genau.
Und ganz klar gefordert wird, Kirchenvorsteher sollte einmal verheiratet sein.
Ja.
Sollte Kinder haben, sollte seiner Familie gut vorstehen, seinem Haus gut vorstehen.
Ja.
Also warum wird das nie öffentlich gemacht?
Ist doch auch in der, nicht nur wahrscheinlich griechisch-orthodox, aber in der griechisch-orthodoxen Kirche ist es doch gang und gäbe.
Alle Orthodoxen sind
die,
nur der Bischof.
Die Priester verheiratet, die können dann kein Bischof werden.
Sind alle verheiratet.
Ja. Da war es so, vor 4 Jahren mal für Fortbildung über orthodoxe Kirchen. Und dann kamen die Unierten, also die katholisch unierten orthodoxen Priester aus Eichstätt kamen. Und die hatten also ein Priesterseminar, in dem es also Wohneinheiten gibt für die, weil die müssen ja vor der Weihe heiraten.
Ja,
ist auch bei denen also ein bisschen strenger wie bei euch. Und die saßen da und haben gesagt, sie können es nicht verstehen, wie ein Mann eine Gemeinde leiten kann, der nicht mal eine Familie hat. Ja, das war so putzig.
Das höre ich aber wahrscheinlich von katholischen Kirchenmitgliedern, oder vielleicht sind die ja schon ausgetreten, aber höre ich das extrem oft. Ich versuche es dann immer so ein bisschen abzuschwächen, aber die sagen ganz häufig zu mir, finde es so super, weil wie soll denn so ein Mann, der irgendwie gar keine Ahnung hat, wie soll der denn verheiraten und wie soll der denn taufen machen? Dann sage ich immer, das ist ja, muss man ja nicht selber erlebt haben, weil dann, ich meine, ich habe auch schon getauft, da hatte ich noch kein Kind. Also dann würde das ja auch ganz viele ausschließen, so kann man es jetzt auch nicht sagen. Aber ich höre das ganz häufig als Argument, dass die sagen, die haben doch keine Ahnung.
Also ich habe auch ein Seminar mal über das Zölibat und seine geschichtliche Entwicklung gemacht. Und ich bin jetzt sehr froh, dass ich das endlich mal diskutieren kann mit wirklich Katholiken, weil ich habe das natürlich in einem evangelischen Rahmen gemacht. Mhm. Und ich fand es so interessant, das zu sehen, dass je weiter man in der Geschichte geht, desto weniger biblisch wurde da argumentiert. Also es wurde gerade also in der alten Kirche so bis 604 mit Reinheit, also kultischer Reinheit argumentiert und dann gerade dieses verfestigte Bild, dass man auch wirklich nicht heiraten darf, das ist ja erst im Mittelalter so richtig entstanden und in der Aufklärung dann als eine Art Abgrenzung zum Bürgertum wirklich entstanden, was ich total verrückt eigentlich finde und ich mir dann dachte, okay, das ist jetzt wirklich ein wirklich sehr, sehr, sehr altes Thema, sehr, sehr grundlegendes Thema. Und also da dachte ich mir, kann man das abschaffen? Was würde das für Konsequenzen in der ganzen auch Dogmatik der katholischen Kirche vielleicht nach sich ziehen? Kann sich das der Vatikan überhaupt leisten? Was sagt ihr dazu?
Noch ein drittes Thema.
die kultische Reinheit, du durftest praktisch ab 4. 5. Jahrhundert war das üblich, du durftest weder zur Kommunion gehen, noch natürlich einer Eucharistiefeier vorstehen, wenn du in der Nacht davor sexuellen Verkehr hattest. Und das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, gerade für einen Pfarrer, wenn der verheiratet ist und ziemlich oft Eucharistie feiern, das ist schwierig. Und das war mit natürlich diese Kult, das meint der Florian mit kultischer Reinheit. Und ich denke einfach, es geht ja nicht darum, dass sie heiraten, dass alle heiraten müssen. Ja, oder klar. Dass einer nicht Pfarrer werden darf, der nicht verheiratet ist. Das ist ja Schmarrn, darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht einfach nur darum, dass man dieses Alleinstellungsmerkmal, und da sind wir dann wieder bei der Frage der Macht und der Strukturen. Ich hatte ja einen Seelsorger, der Missbrauch betrieben hat. Mhm. Und zwar ein Jungs, das heißt, ich habe es nicht mitbekommen, weil ich eine Frau bin. Und als wir mitbekommen haben, so ganz oberflächlich, oh, der hat was gemacht. Wir kannten die Opfer nicht, wir kannten nur ihn. Und deswegen sage ich, ich bin Teil des Systems. Wir hatten Mitleid mit dem Täter. Weil wir ihn kannten. Mhm. Und mit den Opfern nicht, weil wir die nicht kannten. Mhm. Und was da tatsächlich passiert ist, ist später erst rausgekommen. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich bin in diese Falle getappt. Mhm. Ja? Aber unter anderem auch, weil er natürlich als Priester, als zölibatär lebender Priester so über allem drüber schwebt. Ja? Und so wie es bei uns mit dem Pfarrer ist, dass ich ihm was sagen darf, und dass ich mir das auch jetzt rausnehme in meinem hohen Alter, ja. Wenn da einer kommt, der jünger ist wie ich, dann ist der jünger wie ich. Der kann noch so tausendmal geweiht sein. Aber wie gesagt, das ist ein Fehler, den ich gemacht habe, den wir gemacht haben. Wir waren mehrere, ja.
Die Kirche ist immer ein, auch natürlich ein Produkt der Kultur. Ja, es war 1000 Jahre lang, gab es kein Zölibat, war gar nicht die Rede davon.
Doch, es war schon die Rede.
Es war nicht gekoppelt ans Priestertum, ja. Sondern die Wüstenväter, so viele, es gibt ja gute Erfahrungen. Ich denke, Zölibat um des Himmels Willen hat ja auch seinen Sinn. Mir erscheint es sinnvoll in Orden, wo die Leute als Gemeinschaften zusammenleben. Ja. Sei es die Frauen, sei es Männer. Wo es gut ist, dass man wirklich, um ein Ziel zu verfolgen, dass man Gemeinschaft hat, aber eben sich nicht, sobald Kinder kommen, ist die Struktur anders. Und so kann man einem Ziel gut folgen, um des Himmels willen. Aber eben diese Kombination mit Priesteramt und Gemeindeleitung und Zölibat, das ist überaltet. Aber wir sind in Deutschland. Es ist noch in also im Grunde genommen ist, worüber wir jetzt sprechen, dass wir sagen, ist nicht mehr verständlich, was du sagtest, Anna. Das ist Deutschland, Mitteleuropa und Amerika. USA, nicht Amerika, sondern wirklich nur die Vereinigten Staaten. Während eben, wenn du an Afrika, an Indien denkst, an asiatische, christliche, katholische Gemeinden, unvorstellbar. Und das ist es halt. Wir haben so einen Riesenapparat.
Ja.
Und es ist eine so wahnsinnige Gewohnheit. Und du merkst ja an Corona wirklich, dass man merkt, boah, es braucht so eine Pandemie, damit man Gewohnheiten aufbricht. Ja?
Und dann kommen sie auch wieder.
Und dann sehen sich alle nach dem, was davor war.
Also das glaube ich auch, dass sie dann eine viel schwierigere Position noch habt, um irgendwas zu ändern, weil das eben, wie gesagt, ja nur höchstens hier ein Thema ist. Aber jetzt nehmen wir mal an, die katholische Kirche in Deutschland dürfte so ein Projekt starten und sagen, wir ändern jetzt mal was. Dann sind ja so diese Forderungen, ist uns aufgefallen, von Maria 2.0, sind ja sowas wie gleiche Rechte für alle und eben nach Galaterbrief.
Kannst du mal kurz vorlesen, oder?
Ich glaube, dass wir das nicht mehr schaffen, weil ich glaube, das ist schon, das wäre, glaube ich, eine letzte Frage, würde ich sagen. Aber die sagen ja auch irgendwie weniger Klerikalismus, also Pfarrer nicht so viel Macht, sondern mehr Transparenz und irgendwie alle dürfen mitmachen. Da haben wir uns gedacht, Zölibat abschaffen und die Sexualmoral erneuern, haben wir uns gedacht, wenn ihr das macht, dann seid ihr ja quasi evangelisch.
Ganz provokant gesagt.
Nein, ist es so? Oder gibt es was, wo ihr sagt, nein, das würde uns trotzdem total unterscheiden? Können wir uns dann doch irgendwie, weil die Weihe ist ja schon im Moment noch das, was so uns am meisten trennt. Wenn man sagt, wie wir sagen, irgendwie die Taufe ist die höchste Weihe und alle sind Priester, das könntet ihr ja dann auch übernehmen. Seid ihr dann evangelisch oder gibt es was, wo ihr sagt, nein, es geht natürlich nicht dahin, evangelisch zu werden, sondern wir bleiben auf die und die Art auf jeden Fall katholisch? Oder gibt es sowas, wo ihr sagt, oh Gott, nee, das wollen wir auf keinen Fall machen, weil da, weiß ich nicht, den Fehler machen wir kein zweites Mal, das habt ihr schon für uns gemacht, wir machen das anders.
Ja, die würden wir nicht machen, die Fehler von euch.
Das wäre besser, ja.
Also, ich glaube, wir haben natürlich beide so unsere geliebten Traditionen. Ich weiß noch, also ich war, als ich Theologie studierte, habe ich meinem Vater gesagt, du, ich weiß noch nicht, also so nach dem Abitur, ich weiß noch nicht, ob ich evangelisch oder katholisch studiere.
Ja, ja, okay.
Und ich habe bloß das entsetzte Gesicht meines Vaters in Erinnerung, der also schon gar nicht gut fand, dass ich Theologie studiert habe. Aber das Wenn, dann war nicht evangelisch.
Du, aber ich kenne ganz viele Pfarrerinnen, also ganz viele, aber wirklich viele, die katholisch waren und evangelische Theologie studiert haben.
Aus meiner Jugendgruppe. Ja? Also eine junge, tolle Frau, die dann Theologie studiert hat und die einfach irgendwann dann sagte, du Christina, das ist mir nicht genug. Ja? Und das stimmt für mich nicht in der katholischen Kirche. Ich werde evangelisch. Sag ich, mach das. Ja, eine tolle Pfarrerin jetzt in München.
Ihr schickt uns ganz viele gute Frauen, ja.
Anna, kommst du mal, wenn wir Wortgottesdienstleitung haben? Schaust du das an?
Ja.
Weil das hat im Großen und Ganzen, um zu schauen, wie das ausschaut. Mhm. Also ich meine, da kann es dann passieren, machen wir zwei Ministrantinnen, zwei Wortgottesdienstleiterinnen, dann vielleicht noch Messnerin, da ist dann die Männerquote im Altarraum doch relativ gering, also der Jesus ist da, okay? Und schaust dir an und es ist anders. Es ist auf alle Fälle anders. Also was ich jetzt zum Beispiel, wir haben viel mehr Rollenwechsel. Also wir haben viel mehr Rollenwechsel in der katholischen Kirche.
Zwischen
in der Liturgie, ja. Also es ist gerade jetzt in der ordentlichen, also in der Messe nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil sind diese der Wechsel ist viel stärker. Dann ist die Predigt nicht so lang, das ist natürlich jetzt auch noch etwas. Und dann muss ich noch sagen, wir haben irgendwie, unser Gewand ist andersfarbig, oder? Wir haben...
Nein,
ja. Christina und ich waren beide in der Weißen Albe.
Das so schön.
Es war so schön.
Die Flügel haben gefällt,
genau. Da muss ich mir nicht wieder nachsagen lassen, dass ich der Darth Vader bin in Schwarz oder Engel.
Ich hab's nicht gesagt. Ich hab's nicht gesagt. Ich hab's halt nur gedacht.
dachte, es ist Darth Vader. Also, ich würde sagen, jetzt, das ist ein schöner Schlusspunkt. Vielen Dank. Also ihr bleibt katholisch, aber vielleicht ändert sich was und wir hoffen auf jeden Fall. Was können wir tun?
Was ändert sich? Dass sie evangelisch wird oder was?
Was können wir tun für Maria 2.0, so von der evangelischen Seite aus? Das noch vielleicht sogar als kurzer Input. Cool. Was sollen wir machen? Oder die Hörerinnen und Hörer, wie können wir das unterstützen?
Ach, ich denke, schreiben, beten.
Das machen wir, das ist gut.
Das ist gut.
Beten, ja.
Schreiben und beten.
Ja, genau. Gut. Das klingt nach einem Plan. Also vielen Dank, dass ihr mitgemacht heute habt bei Vergelt's Gott und wir freuen uns, wenn ihr mal wieder reinschaltet. Ciao. Ciao.